Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Macht ihr euch ab und zu mal Gedanken darüber, was ihr noch alles erleben wollt, bevor ihr diesen Planeten wieder verlassen müsst? Ist ja hoffentlich noch weit weg, der eigene Tod, und so hat man im besten Fall noch jede Menge Zeit, viele spannende Sachen zu machen. Diese Perspektive ändert sich aber schlagartig, wenn man eine schwere Krankheit hat und weiß, man muss bald sterben. Dann ist vielleicht nur noch Zeit für einen letzten Wunsch. Vielleicht noch einmal ins Meer fahren, nochmal aufs Konzert der Lieblingsband gehen oder einfach nochmal Weihnachten mit der ganzen Familie feiern. Solche Wünsche erfüllt Frank Wenzloh. Er hat den Verein Ambulance Service Nord gegründet und mit dem führt er zusammen mit seinem Team Sternfahrten durch. So nennt er das, wenn er Menschen letzte Wünsche erfüllt. Und genau darüber reden wir jetzt. Moin Frank.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Was sind denn das für Wünsche, die er so erfüllt?
Ja, also es ist tatsächlich so, der absolute Klassiker unter den Wünschen ist tatsächlich noch einmal an die Nordsee zu fahren. Egal, um nochmal die Füße ins Wasser strecken zu können oder wie wir es bei einem sterbenden Arzt hatten, der seiner Familie seine Zukunft zeigen wollte, der eine Seebestattung für sich arrangiert hat und dann gesagt hat, also wenn ihr zukünftig mit mir Kontakt haben wollt, dann kommt hierher, hier bin ich. Das ist wirklich der Klassiker mit der Nordsee, aber nichtsdestotrotz machen wir auch eben viel, viel andere Dinge, weil die Wünsche sind doch sehr, sehr breit gefächert.
Kannst du dich noch an deine erste Wunscherfüllung wahrscheinlich erinnern? Was ist das gewesen? Das war wahrscheinlich für dich auch ein besonderer Wunsch.
Ja, also die erste Wunscherfüllung, die ist etwas sehr Außergewöhnliches gewesen. Die hat nämlich stattgefunden, bevor wir offiziell überhaupt gestartet sind, weil nachdem natürlich bekannt wurde, dass wir mit diesem neuen Angebot für die Palliativmedizin kommen werden, haben wir von einem Hospiz eine Anfrage bekommen und da ging es eben darum, eine Mutter, die in einem Familienverhältnis gelebt hat, wo die Familienverhältnisse völlig zerrüttet gewesen sind, mit Gewalt, mit sexueller Gewalt und so weiter und so fort, die jetzt also vor ihrem Tod nochmal klar Schiff machen wollte und die sich mit ihrer Tochter aussprechen wollte. Und diese Tochter hat dann den Kontakt zu uns aufgenommen und hat dann mit uns das arrangiert, dass wir diese Dame tatsächlich aus dem Hospiz nochmal nach Hause bringen konnten, wo die ganze Familie sich nochmal aussprechen konnte, die Wogen ein bisschen glätten konnte und diese Metamorphose, die die Dame mitgemacht hat, also die werde ich nie vergessen. Als wir die abgeholt haben in diesem Hospiz, hatten wir es mit einer verbitterten Dame zu tun, die richtig böse gewesen ist, die richtig wütend gewesen ist und als wir sie dann von zu Hause weggeholt haben, war sie völlig erleichtert, war am Lachen, hat sich gefreut, dass also dieser Stein jetzt weggenommen war und sie ist dann auch zwei Tage später ganz friedlich in dem Hospiz eingeschlafen.
Ist das so ein Ding, wo du jetzt auch aus deiner Erfahrung mit Menschen, die kurz vor dem Tod stehen, sagen würdest, dass das ein Bedürfnis ist, nochmal Ordnung schaffen?
Nein, das ist sehr unterschiedlich eigentlich. Also wir haben im Gegensatz zu diesem Ordnungsschaffen hier eine Fahrt gehabt in Bremen. Hier gibt es so eine Amüsiermeile, die heißt Schlachte. Da hatten wir jemanden, die wollte unbedingt nochmal mit ihrer Clique nochmal so einen Nachmittag richtig drauf machen. Ich sag's mal ganz wörtlich. Sie hat gesagt, ich will nochmal richtig einen saufen mit den Kumpels. Und die haben wir dann abgeholt. Wir haben dann in unserem Fahrzeug entsprechende Stimmung verbreitet. Da können wir ein bisschen Einfluss drauf nehmen mit DVDs und so weiter. Die hat dann hier einen super, super Nachmittag an der Schlachte verbracht. Die haben sich wirklich nochmal den Knorpel feucht gemacht und richtig schön lustig drauf gewesen. Und ja, wir haben sie dann völlig erschöpft, aber glücklich ins Hospiz zurückbringen können. Also ist nicht immer nur mit Ordnung machen. Manchmal sind es auch einfach Dinge, was man im Leben vielleicht gerne gemacht hat, dass man das nochmal erleben möchte.
Wie kommen die Wünsche zu euch? Also woher wissen Menschen in einem Hospiz zum Beispiel oder in so einer Lebenssituation, dass es euch gibt?
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Wir sind da auf die Medien angewiesen, denn das Problem ist, es gibt wahnsinnig viele, Gott sei Dank, wahnsinnig viele Einrichtungen mittlerweile, Hospizvereine, es gibt Hospize, es gibt Trauerbegleitung, es gibt Sterbebegleitung. Es ist schwierig, dass man dann den Finger so weit oben hat, dass man wahrgenommen wird. Es hat auch gute 2,5 Jahre gedauert, bis es hier in unserer Region sich so weit rumgesprochen hat, dass man weiß, dass es uns gibt und das sehen wir auch immer wieder an den steigenden Zahlen, die wir haben für diese Wunscherfüllung.
Wie viele Wünsche sind das dann so im Schnitt, weiß ich nicht, im Monat? Oder kann man das überhaupt sagen? Ist das ganz unterschiedlich?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt einmal von der Jahreszeit ab. Im Winter haben die Leute nicht so das große Verlangen, noch irgendwo an Ziele nach außerhalb zu fahren.
Ach, tatsächlich.
Das reduziert das Ganze schon ein bisschen. Und wir haben momentan ja, gerade zum Beispiel fürs Wochenende drei Fahrten in Vorbereitung. Mhm. Es kann dann auch mal passieren, dass 14 Tage gar nichts passiert. Und dann kommen vielleicht wieder 3-4 Stück auf einen Schlag. Das ist immer nicht planbar.
Aber das machst du dann nicht alleine, 3 Fahrten? Das geht ja organisatorisch schon gar nicht, ne?
Nein. Also ich habe sowieso mehr oder weniger die Koordination und die Vorbereitungen dafür übernommen. Es gibt ja sehr viele Dinge, die da gemacht werden müssen, wenn wir an die Nordsee wollen. Es müssen Ausnahmegenehmigungen eingeholt werden, damit wir die Deiche überfahren dürfen, dass wir an die Strände fahren dürfen. Mhm. Das ist so eher dieser Koordinationsbereich, ist meine Aufgabe. Und ich habe Gott sei Dank mittlerweile 26 aktive Mitgliederinnen und Mitglieder, die dann die Fahrten direkt durchführen.
Ehrenamtlich?
Ja. Das ganze Projekt ist bei uns ehrenamtlich, damit unterscheiden wir uns auch ganz deutlich von einem bundesweit tätigen Projekt. Dieses Projekt, was da gefahren wird, hat ja in jedem Bundesland so ein Fahrzeug stehen und die haben dann hauptamtliche Crowdfunder und die haben auch hauptamtliche Koordinatoren. Sowas gibt es bei uns überhaupt nicht.
Mhm. War das für dich eine bewusste Entscheidung, dich so ein bisschen zurückzuziehen aus der, ich sag mal, aktiven Arbeit und in den Hintergrund, in die Organisation zu gehen? Also ist das auch anstrengend mit der Zeit, dann sich immer mit diesem Thema auseinanderzusetzen, oder hat sich das einfach so ergeben?
Nein, also das war schon eine sehr bewusste Entscheidung. Mhm. Das hängt auch damit zusammen, dass ich ja eben auch nach dem Verlust meiner Frau, die ja der Auslöser gewesen ist für diese ganze Geschichte, nie so richtig habe abschließen dürfen, weil ich natürlich mindestens 2-3 Mal in der Woche durch Medien etc. diese Geschichte immer wieder vortragen muss. Und ich habe dann gesagt, nachdem dieses Projekt so gut angelaufen ist, passt auf, es wird Zeit, ich gehe auf die 60 zu. Ich bin gesundheitlich auch angeschlagen. Ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe eher in den Hintergrund. Ich möchte auch, dass der Vorsitz in jüngere Hände kommt. Ich habe im April meinen Vorsitz abgegeben. Mhm. Ich mache jetzt noch im Vorstand den Stellvertreter, weil das sind so viele Dinge, die kann man nicht einfach von heute auf morgen so aus der Hand legen. Mhm. Aber ich habe so mein Steckenpferd und meine Befriedigung jetzt in diesen Sternenfahrten gefunden. Ich mache auch keine Sanitätsdienste mehr, die ich früher gemacht habe, weil ich gehe jetzt doch eher auf diese etwas ruhigere Schiene. Es gibt mir auch wesentlich mehr.
Was sind so die größten Schwierigkeiten, wenn ihr so einen Wunsch plant? Gibt es Dinge, die da immer wieder auftauchen und die schwierig sind, dann umzusetzen?
Also die größte Schwierigkeit an sich ist eigentlich immer nur bei den Leuten selbst, dass man den Weg finden muss mit dem, was man als Außenstehender zugetragen bekommt, denn wir müssen ja auch in die Schicksale sehr tief eintauchen. Mhm. Bevor wir so eine Fahrt machen, führe ich zum Beispiel grundsätzlich ein Arztgespräch, weil wir wissen, diese Patienten, oder wir nennen sie lieber Fahrgast, weil sie sind ja austherapiert, dass unsere Fahrgäste sterben werden. Da können wir nichts dran ändern mehr. Nichtsdestotrotz wollen wir diesen Tod nicht so provozieren, dass er unbedingt bei uns im Auto stattfinden muss. Mhm. Wir möchten, dass sowohl der Fahrgast als aber auch seine Angehörigen, das ist übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diesen Tag als sehr positiv empfinden und diesen Tag dann auch über diesen Tod hinaus mitnehmen. Und damit verliert der Tod nämlich auch ein bisschen an Schrecken und ein bisschen an Krampf.
Mhm. Ist das so gerade eben schon angedeutet? Die ganze Idee ist entstanden, nachdem deine Frau viel zu früh verstorben ist, nämlich mit 39 Jahren. Du hast gerade schon gesagt, das ist auch anstrengend für dich, diese Geschichte immer wieder zu erzählen. Deswegen frage ich dich jetzt auch gar nicht nach der Geschichte deiner Frau. Die ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber vielleicht kannst du so ein bisschen den Anfang schildern, wie du auf die Idee gekommen bist, dann anderen Leuten einen Wunsch zu erfüllen.
Also das hatte eigentlich einen ganz, ganz konkreten Anlass. Ganz kurz vor dem Tod meiner Frau haben wir beschlossen, da sie eine Seebestattung für sich gewünscht hat, wir sehr bekannt waren in unserer Gegend und viele, viele Leute gekannt haben, dass wir gesagt haben, weißt du was, wir haben uns sehr außergewöhnlich kennengelernt, wir haben ein sehr außergewöhnliches Leben haben dürfen, lass uns auch diesen Tod außergewöhnlich begegnen. Und wir hatten eigentlich die Vorstellung, dass wir einen Abschiedsbrunch machen wollten auf der Nordsee. Mhm. Und ich habe dann das Pferd andersherum aufgezäumt. Ich habe als erstes mit der Reederei gesprochen, die sofort bereit waren, uns dieses Schiff für einige Stunden zu vermieten. Ich habe einen Catering-Service gefunden, die das Ganze unterstützen wollten. Ich habe ein Busunternehmen gefunden, die gesagt haben, Mensch, ich stelle euch 2 Busse hin mit Fahrern, wir machen das auch zum Selbstkostenpreis. Und dann kam der Knaller. Wie kriege ich jetzt eine Frau, die stark abgemagert war, die mittlerweile an den medizinischen Gerätschaften hing, wie bekomme ich die einigermaßen vernünftig an die Nordsee hin und her transportiert, ohne sie in so einen geschlossenen Kasten fahren zu müssen? Denn auch den Rettungswagen, den wir damals für unsere anderen Aufgaben hatten, war so ein geschlossener Kastenwagen, ich sage mal so ein Brotverkaufsfahrzeug. Ich kann aber einen sterbenden Menschen für so eine Abschiedszeremonie da nicht reinpacken und macht diese Zeremonie, um dann anschließend nochmal wieder 1,5 Stunden von der See zurückzufahren in so einem geschlossenen Kasten. Mhm. Also habe ich dann angerufen bei den ganzen bekannten Hilfsorganisationen, die es so gibt. Und die haben mir dann alle unisono am Telefon gesagt, nein, diese Fahrten machen wir grundsätzlich nicht. Mhm. Und als dann die Nachfrage kam, warum macht ihr das eigentlich nicht? Nein, das können wir mit den Krankenkassen nicht abrechnen, bleiben wir auf den Kosten hängen, deswegen machen wir das nicht.
Okay.
So. Das hat mich natürlich richtig wütend gemacht.
Ja, klar.
Dass man also gerade sterbenden Menschen so dieses letzte bisschen Qualität, was sie in ihrem Leidensweg noch haben, dass man das denen auch aus finanziellen Gründen nimmt. Und da wurde der Gedanke so langsam bei mir geboren, ich möchte das nicht hinnehmen, ich kann das nicht verstehen, ich kann das nicht akzeptieren, ich will das nicht. Mhm. Dann verstarb meine Frau. Danach gab es ein Gespräch mit den Palliativmedizinern mit einem gewissen Zeitabstand zum Tod. Das macht man also, damit man das sogenannte Qualitätsmanagement durchführen kann. Mhm. Und da habe ich dann damals schon zu denen gesagt, ich sage, wisst ihr, ich bin so heilfroh, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bin so heilfroh, dass ich euch kennenlernen durfte. Ich habe so viele neue Dinge gelernt und ich habe die Palliativmedizin so schätzen gelernt. Ich werde da was machen müssen. Was mich aber wirklich geärgert hat und bis heute ärgert und auch als einzigster negativer Punkt in der ganzen Geschichte übrig hängen geblieben ist, ist die Tatsache gewesen, diesen letzten Wunsch mit dem Brunch nicht umsetzen zu können.
Es hat also letztendlich nicht funktioniert und es hat am Transport gelegen.
Genau. Hm. Ganz genau. Und dann hat man mir gesagt, ja, das sind so Dinge, die kennen wir schon länger, die haben wir ziemlich häufig und müssen dann solche Wünsche bei diesen Leuten absagen. Und das war so der Knackpunkt, wo ich dann gesagt habe, und jetzt geht's los. Hm. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie kann man sowas organisieren, wie kann man sowas umsetzen, wie kann man entsprechende Genehmigungen dafür bekommen, wie kann man das Ganze auf rechtssichere Beine stellen. Sie brauchen Reanimationsverbote, sie brauchen entsprechende andere Dinge, damit sie eben nicht wie einen Rettungsdienst letztendlich mit so einem Patienten unterwegs sind, sondern als Fahrgast wirklich entsprechend den begleiten können, auch wenn es eben zu diesem Ziel kommen sollte, was der Patient ja letztendlich ansteuert.
Und wahrscheinlich jetzt, um da mal ganz, ganz faktenbasiert und trocken drüber zu reden, auch eine Art von Versicherung, wenn da mal irgendwas passiert, damit man euch nichts vorhalten kann, oder?
Natürlich, natürlich. Mhm. Es gibt da draußen ja viele Menschen, ich sage immer so ganz salopp, ich kenne im Rettungsdienst viele Menschen, die würde ich niemals Kollegen nennen. Mhm. Und da muss man sich eben halt absichern, dass es dann nachher keinen Ärger gibt, warum ist nicht reanimiert worden und so weiter. Deswegen brauchen wir im Vorfeld die Abklärung mit den Palliativmedizinern, die behandeln und am besten eine Patientenverfügung, die von vornherein das Ganze schon mal untersagt und dann sind wir auch rechtlich auf der sauberen Seite. Mhm.
So, und ihr habt dann jetzt auch, also mittlerweile nicht nur einen, aber dann einen Wagen angeschafft damals, der eben genau das hat, was du nicht auftreiben konntest, nämlich erstmal jemanden, der ihn fährt und zweitens halt auch ein Wagen mit Ausblick und ihr habt ihn oder du hast ihn nach deiner verstorbenen Frau Lizzie genannt. Ne? Das genau. Heißt, da sind große Fensterscheiben drin, wenn ich das richtig verstanden habe, sodass man auf jeden Fall auch rausgucken kann beim Fahren. Das war dir wichtig, ne?
Richtig. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal. Wir haben einen großen Kastenwagen mit riesigen Glasscheiben drin, die geschwärzt sind. Das heißt, man kann nicht reingucken, aber man kann sehr gut rausgucken. Mhm. Man hat einen Rundumblick, einen Panoramablick. Das bedeutet, dass der Fahrgast zum einen erstmal richtig gut alles sehen kann. Zum zweiten ist dieses Fahrzeug so gebaut, dass alles das, was an medizinischen Geschichten mitgeschlürt werden muss, so versteckt ist, dass er nicht während der Fahrt die ganze Zeit da drauf gucken muss, also wirklich nicht das Gefühl hat, in einem Krankentransporter zu liegen.
Und er hat auch noch so ein paar extra Features zum Wohlfühlen. Du hast eben schon gesagt, bei der Dame, die nochmal richtig einen drauf machen wollte, habt ihr auch ordentlich Stimmung gemacht. Also eine Musikanlage hat er zum Beispiel, ne?
Ja, selbstverständlich. Mhm. Er hat eine Musikanlage drin, er hat eine doppelte Klimaanlage drin, er hat eine doppelte Heizanlage drin. Hört sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen fragwürdig an, aber es ist ganz simpel und einfach geschuldet der Tatsache, dass diese Menschen, wenn sie kurz vor dem Tod stehen, ein anderes Verhältnis zur Wärme haben wie wir. Mhm. Während wir schwitzen, frieren die eher. Und da muss man das natürlich so angenehm wie möglich machen können. Und deswegen haben wir da eben jeweils zwei unterschiedliche Kreisläufe für.
Und da hast du dich dann relativ kurz nach dem Tod deiner Frau auch wirklich reingestürzt und dich wieder mit dem Tod beschäftigt. War das nicht auch sehr belastend oder war das in dem Moment eine Hilfe für dich, da auch diese Wünsche dann erfüllen zu können, also das zu machen, was bei deiner Frau eben nicht geklappt hat?
Also das hat natürlich positive und auch negative Aspekte, gar keine Frage. Positiv ist, dass ich sehe, wie ich Menschen glücklich machen kann. Mhm. Und ich sage, wenn man einmal in diese Augen dieser Menschen gesehen hat, dem man so einen Wunsch erfüllen konnte, dann ist das etwas, was man mit Geld definitiv nicht bezahlen kann. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Verarbeitung der eigenen Geschichte gewesen. Mhm. Und gerade durch den Alexander, als er dieses Buch gemacht hat.
Das ist ein Journalist, der dich begleitet hat.
Richtig, ne? Ist das dann erst richtig verarbeitet worden, weil so ein Journalist, der bohrt natürlich richtig tief und will Dinge wissen, die man sich da wieder ins Gedächtnis rufen muss. Aber durch diese positiven Erfahrungen, die man mittlerweile gemacht hat, konnte man das dann richtig einordnen. Und das hat mir doch sehr, sehr geholfen, ja. Mhm.
Aber auf der anderen Seite hast du es natürlich dann auch immer mit todkranken Menschen zu tun. Du hast tödliche Krankheiten, die dir begegnen, wahrscheinlich dann auch oft Krebs, was ja doch immer noch eine der häufigsten Todesursachen ist. Belastet das denn nicht auch diese Krankheiten zu sehen, jetzt mal unabhängig von deiner privaten Geschichte, weil man hat ja auch sein eigenes Leben und seinen eigenen Tod vor sich und vielleicht auch die eigene Angst, mal krank zu werden.
Mhm. Natürlich, es ist nicht ganz einfach und man wird sich auch immer damit beschäftigen, auch wenn man so spezielle Dinge hat. Wir hatten jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres so eine Fahrt, die dann doch ganz schön unter die Haut ging. Da ging es um einen sterbenden Familienvater, der noch zwei junge Mädels hat. Natürlich beschäftigt man sich dann damit und stellt sich viele Fragen. Wie wird wohl die Familie damit umgehen? Wie werden die Kinder damit klarkommen? Wo ist hier die Gerechtigkeit? Wo ist die medizinische Gerechtigkeit? Und so weiter und so fort. Mhm. Aber wir haben uns auch damit abgefunden, dass wir an dieser Krankheit selber nichts ändern können. Mhm. Wir können also nur diesen Menschen auf diesem Weg, den er nun gehen muss, versuchen, ein Stück zu begleiten und ihm versuchen, einen positiven Punkt zu setzen und mitzugeben. Mehr können wir da letztendlich nicht machen.
Sind das eher ältere Menschen oder auch junge Menschen oder wieder ganz unterschiedlich?
Also das sind natürlich in der Gros momentan noch die etwas älteren Menschen. Mhm. Aber es ist schon sehr auffällig, dass natürlich gerade vom Krebs jeder betroffen sein kann. Mhm. Wir haben auch Kinder. Wir haben, wie in dem Fall eben, diesen jungen Familienvater. Krebs kennt da keine Altersbeschränkung.
Das ist schon so die Krankheit Nummer 1, die dir begegnet?
Ja, definitiv.
Mhm. Unterhaltet euch im Team dann auch über diese Dinge? Also ich stelle mir vor, dass da vielleicht dann auch gerade bei Leuten, die das noch nicht so häufig gemacht haben, Redebedarf besteht oder werdet ihr irgendwie therapeutisch betreut?
Also natürlich müssen wir darüber reden und wir machen natürlich auch sogenannte Brainstormings, damit eben solche Sachen verarbeitet werden können. Mhm. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben mittlerweile 26 Leute, die das machen und diese Mitmenschen kommen aus allen Sparten des Lebens. Wir haben Rettungsassistenten dabei, wir haben eine Fachkrankenschwester zum Beispiel dabei, wir haben eine Palliativfachkraft dabei, aber wir haben auch den Mitarbeiter eines ich hätte fast gesagt Güllebetriebes, so eine Biogasanlage dabei. Da sind ja alle drin vertreten und natürlich muss man dann eben auch gucken, dass man alle entsprechend auffängt. Das ist schon eine ganz wichtige Aufgabe, die wir als Vereinsvorstand da unseren Mitgliedern gegenüber haben, unseren Aktiven, dass sie eben bei dieser belastenden Arbeit entsprechend begleitet werden, entsprechende Angebote bekommen und dass wir immer ein wachsames Auge drauf haben, dass es eben keine Schäden hinterlässt.
Mhm. Du hast uns eben schon von deiner ersten Fahrt erzählt, von einer Frau, die noch mal ein bisschen mit ihrer Familiengeschichte aufräumen wollte. Du hast uns eben auch schon die ein oder andere Geschichte angedeutet. Hast du irgendeine Geschichte, die dir speziell im Kopf geblieben ist, die besonders bemerkenswert war oder besonders schwierig oder besonders schön einfach?
Also eine besonders schöne Geschichte habe ich gehabt vor 2 Jahren zu Heiligabend. Mhm. Da bekamen wir die Anfrage, ob es möglich wäre, eine Oma aus einem Hospiz, was nicht gerade um die Ecke liegt, nochmal zu ihrer Familie bringen zu können, dass die ein paar Stunden Heiligabend feiern können. Und ich habe mir dann gesagt, gut, auf mich wartet eh keiner, ich bin bereit und habe im Verein nachgefragt und ich hatte eine Kollegin, die als Junggesellin unterwegs ist, die gesagt hat, also ich würde das gerne mitmachen. Mhm. Das haben wir dann am Heiligabend gemacht. Wir haben sie Heiligabend vormittags aus diesem Hospiz geholt, haben sie in die Familie gebracht. Die konnte mit den Enkeln, mit den Kindern einige Stunden nochmal im trauten Kreis verbringen. Und als wir sie dann nachmittags abgeholt haben, als dann die Kinder mit ihren Eltern zur Messe wollten, also diese, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, das hört sich immer so kitschig an, aber dieser Ausdruck in den Gesichtern, diese Dankbarkeit, die sie gesehen haben, diese strahlenden Augen. Mhm. Ich bin nach Hause gefahren zu diesem Heiligabend und habe also gewusst, dass es für mich ein ganz besonderes Weihnachten ist, weil ich eben keine Geschenke verteilt habe, aber ich habe Menschen glücklich gemacht und das war schon nicht mehr zu toppen, ja.
Und das sind ja dann auch so die letzten positiven Erinnerungen, die sind ja vielleicht auch für für alle Seiten im Prinzip entscheidend, weil gerade bei Großeltern passiert es wahrscheinlich dann auch häufig mal, dass dann die Oma oder der Opa dann doch irgendwie im Krankenhaus stirbt, wenn vielleicht gerade keiner dabei ist. Und dann ist es ja umso schöner, wenn es so einen Moment noch gegeben hat vorher. Ne?
Also das ist genau das, was ich vorhin schon mal sagte. Man darf gerade bei solchen Wunscherfüllungen nicht immer nur davon ausgehen, dass ja derjenige, der stirbt, ein positives Erlebnis davon hat, sondern dass ja auch die Angehörigen da lange positiv von zehren können. Weil gerade wie in diesem Fall des jungen Familienvaters, was ich schilderte, habe ich noch Kontakt zu den Kindern und die haben mir gerade letzte Woche erst noch wieder gesagt, sagen sie, weißt du Frank, das ist schade, dass Papa sterben musste, das ist blöde. Aber wenn wir über diesen Tod reden, den Papa gestorben ist, dann denken wir auch daran, wie viele Menschen da gewesen sind, die versucht haben, diesen Tod für ihn ertragbar zu machen. Und wir erinnern uns immer dran zurück, was wir mit Papa noch erleben durften, weil wir haben ihn nach Fehmarn gebracht, auf seine Urlaubsinsel, von der er sich verabschieden wollte. Und dieses Erlebnis bleibt denen positiv im Kopf. Und damit hat der Tod so einen gewissen Schrecken verloren.
Und für dich hat Tod dann vielleicht auch die Facette Lächeln oder Lachen oder Wärme?
Ja, ich würde es nicht unbedingt als Wärme bezeichnen, aber ich sag mal, er kann seine hässliche Fratze nicht mehr auspacken.
Ihr habt auch mal was mit einem Rolling Stones Konzert zu tun gehabt. Kannst du die Geschichte mal erzählen?
Ja, das gab jemanden, der wollte unbedingt nochmal da auf die Bühne und wollte vorher aber ganz gerne auch nochmal ein Vier-Augen-Gespräch haben.
Auf die Bühne das, und ein Vier-Augen-Gespräch, das wollen wir gerade mal festhalten. Ja. Mit den Rolling Stones, oder?
Mit Mick Jagger, jawohl. Und das Problem ist eben halt gar nicht mal so schlimm gewesen, weil das größte Problem war, bis sie an so einen Star rankommen, da müssen sie erstmal mit 150 verschiedenen Managements reden. Ne? Das ist das Sicherheitsmanagement, das ist die Polizei, das ist das Hotelmanagement, das ist das Bandmanagement, das ist das Tourneemanagement und. Wenn alle dann letztendlich irgendwo gesagt haben, ja, das ist auch für uns ja eine positive Geschichte, dann sprechen sie mit dem Künstler selber und das ist eine 5-Minuten-Geschichte, dann sind die meistens schon überzeugt und dann klappt das auch.
Und es hat geklappt tatsächlich?
Das hat geklappt. Wir haben auch mittlerweile ja nicht nur Rolling Stones, ich meine, wir hier oben im Norden, wir sind ja sehr auf Werder Bremen fixiert. haben wir auch schon was mitunter
hinbekommen. Es gibt da wahrscheinlich Leute, die widersprechen werden, aber ja bitte, wir lassen das mal so stehen.
Ich lasse es so stehen, solange es nicht der HSV ist, ist alles gut.
Auch das haben wir nicht gehört. Ich bleibe da ganz unparteiisch.
Sehr gut.
Und du wolltest eine Geschichte erzählen über den Werder Bremen.
Ja, da haben wir zum Beispiel auch so eine Veranstaltung gehabt. Da gab es jemanden, der wollte unbedingt nochmal ins Stadion. Und wir haben dann mit der Geschäftsführung vom SV Werder das arrangiert bekommen, dass er eine Stadionführung bekommen hat durch die Katakomben, durchs Museum und so weiter und so fort. Und der krönende Abschluss war dann, dass wir das Ganze so getaktet hatten und zeitlich gelegt haben, dass er genau zum Abschluss des Trainings der Mannschaft dann eben in dem Flur vor der Kabine auf die Mannschaft nochmal warten konnte und von jedem nochmal einen Handschlag bekommen hat. Das war natürlich etwas, was man so nicht unbedingt toppen kann.
Jetzt sind das alles Geschichten, wo natürlich auch jemand mitspielen muss, ein Management, ein Verein oder einfach Leute, was freiwillig tun können. Ihr macht das ehrenamtlich, aber am Ende entstehen ja auch irgendwo Kosten. Und wenn es dann nur der Benzintank ist, der aufgefüllt werden muss, wie finanziert ihr die Wünsche von anderen Menschen?
Also wir sind rein spendenfinanziert. Das heißt, wir leben davon, dass wir über die Medien die Öffentlichkeit erreichen, über das informieren, was wir machen, wie wir das machen, alles offenlegen. Und wir haben Gott sei Dank dadurch einen sehr, sehr guten Zulauf. Angefangen jetzt, ob das ein großer Konzern ist, die sich jährlich an den Kosten für die Fahrzeuge beteiligen, mit Unterhalt, Versicherung und Steuern, bis hin zu kleinen Handwerksbetrieben, die sagen, Menschenskind, das, was ihr macht, ist so toll, komm, hier gibt es 100 € in die Kasse dafür. Dass es also sogar schon Veranstaltungen gibt, die extra für uns gemacht werden, wo zum Beispiel die Volksbank in einem Nachbarlandkreis eine Einweihung eines neuen Computerprogrammes gefeiert hat und das ganze Catering, was da zusammengekommen ist, wurde dann für unser Projekt gespendet und ähnliche Geschichten.
Gibt es auch Wünsche, wo du sagst, geht nicht, das schaffen wir nicht, also das ist nicht umsetzbar?
Ja, muss man ehrlicherweise sagen, die gibt es, sind sehr, sehr selten. Aber es kommt vor. Ich habe da zum Beispiel die Anfrage gehabt und da ging es im ersten Gespräch darum, dass man uns sagte, wir haben hier eine Frau, die zum Sterben nach Hause möchte. Und dann hat man uns erst irgendwann, ach Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Gespräche später gesagt, dass diese Frau in einem Nachbarlandkreis vom Landkreis Diepholz im Krankenhaus liegt und sie sollte nach Rumänien.
Oh, okay.
Und da muss man dann sagen, okay Freunde, also irgendwo sind uns Grenzen gesetzt. alleine schon rechtliche Grenzen gesetzt. Was passiert, wenn ich mit dieser Dame auf dem Weg nach Rumänien bin und ich stehe in Ungarn und es tritt der Fall ein, der ja zu erwarten ist? Wie sind wir da rechtlich gesichert? Ich habe ganz ehrlich gesagt nicht die große Lust, so ein ungarisches Gefängnis für längere Zeit von innen besichtigen zu müssen. Mhm. Also, da hält sich das dann doch in Grenzen und da muss man sagen, so gerne wir das machen würden, aber das können wir definitiv nicht.
Jetzt hast du gerade schon ein paar Mal gesagt, du bist auf Öffentlichkeit oder ihr seid auf Öffentlichkeit angewiesen und ihr habt auch verschiedene Wege, Öffentlichkeit zu bekommen. Zum Beispiel, du hast das eben schon angedeutet, hat dich und euch ein Journalist begleitet, beim Erfüllen von Wünschen auch relativ lange begleitet, ne? Alexander Krützfeld, und hat ein Buch über eure Arbeit und eure Geschichten mit den Sterbenden geschrieben. Wie war das? Du hast eben schon gesagt, für dich und deine persönliche Geschichte hat das dir schon was gebracht, weil du nochmal drüber nachdenken konntest. Aber ich stelle mir vor, wenn dich auch jemand so lange begleitet, da muss man sich ja erstmal dran gewöhnen, ne? Dass da dann noch irgendwer im Hintergrund sitzt und vielleicht noch irgendwie Fragen stellt.
Also es war, Gott sei Dank, muss ich sagen, ist der Alexander ja ein sehr guter Journalist, der also von vornherein mit offenen Karten gespielt hat und der gesagt hat, bevor wir überhaupt dieses Projekt anfangen, lass uns mal drüber reden, was dir passieren kann. Denn du musst die ganze Geschichte wieder auseinanderpflücken. Es kann sein, dass du während dieser ganzen Geschichte auch irgendwann mal sagst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das werde ich respektieren. Aber es wird sehr, sehr viel passieren. Und so sind wir dann auch herangegangen. Und das war für mich natürlich mehr als nur gewöhnungsbedürftig, wenn sie plötzlich einen wildfremden Menschen haben, der sie von morgens bis tief abends, Gott sei Dank nicht ins Schlafzimmer begleitet, aber wo dann also alles auch hinterfragt wird bis ins Kleinste, wo sie sich also mit der ganzen Geschichte nochmal wieder auseinandersetzen müssen, wo es nicht damit getan ist, wo die Frage gestellt wird, wie war das an dem Tag, als Lissy gestorben ist, sondern wer hat da was gemacht, was hast du gedacht, was hast du gefühlt, warum hast du das Fenster aufgemacht und so weiter und so fort.
Also wirklich richtig ins Detail und in jedes Gefühl hinein.
Richtig ins Detail und deswegen finde ich auch, ist dieses Buch, was er da geschrieben hat, wirklich mehr als nur gelungen, weil es ist nicht oberflächlich, sondern er geht wirklich tief in die Materie rein, auch bei den Fällen, die er begleitet hat. Und das gibt dem Leser doch einiges, zumal wir uns von Anfang an geeinigt haben und gesagt haben, pass auf, das Thema Tod ist so ein Tabuthema und es ist so ein Thema, was eigentlich so traurig ist. Ich bin nicht der Mensch, der traurig ist. Hm. Natürlich war ich traurig in dem Sinne, dass ich diesen Tod miterleben musste. Aber ich habe Lebenswillen, ich habe Lebensmut. Und das müssen wir auch transportieren, dass die anderen Menschen ja nicht nur weiterleben müssen, sondern dieses Leben hält für die ja auch noch positive Dinge bereit. Hm. Sterben werden wir alle müssen.
Aber was ich ganz spannend finde, ich finde, das ist im Buch auch gelungen. Ne? Also gerade so die ersten drei Kapitel, die sind nahezu unterhaltsam. Ne? Es wird dann so Stückchen für Stückchen, wird es dann doch ein bisschen schwerer. Also es kommt dann schon so eine Schwere mit rein. Ist das dann am Ende die Schwere, die der Tod nun mal hat und die man auch bei allem lockeren Umgang nicht vermeiden kann letztendlich?
Ja, also der Tod ist ja etwas Endgültiges und wir sind es einfach nicht gewohnt, uns so einen endgültigen Entschluss und einen endgültigen Ende irgendwo so darzustellen und darzugeben. Ich denke, das liegt in der Natur der Sache, dass jeder mit diesem Tod letztendlich, ich will nicht sagen zu kämpfen hat, aber doch ein bisschen gewisse Schwermut aufkommt, das bleibt gar nicht aus.
Die meisten, und würde ich jetzt fast mal behaupten, beschäftigen sich ja wahrscheinlich auch lange nicht mit dem Thema Tod, wenn man jung ist, vermutlich gar nicht, ne? Und wenn man älter wird, dann wahrscheinlich auch erst dann, wenn man Grund dazu hat. Würdest du sagen, das ist falsch, man sollte sich ab und zu mal mit dem Tod beschäftigen?
Natürlich, weil der Tod gehört dazu. Es ist so, ich sage immer, ich wurde geboren, mich hat niemand gefragt, ob ich geboren werden möchte. Mit der Geburt beginnt aber auch der Tod, weil ohne Geburt gibt es keinen Tod und ohne Tod gibt es logischerweise kein Leben. Was wir daraus machen, was wir nachher Leben bezeichnen, kann man eigentlich nur dann tatsächlich hinbekommen, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man irgendwann von dieser Welt gehen muss. Egal ob jetzt durch einen Unfall, durch eine Krankheit, der Tod wird zu uns kommen. Und ich denke immer, und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn wir Erste-Hilfe-Unterrichte zum Beispiel bei Fahrschülern machen, dass man den Fahrschülern, die sind mit 17, 18, 19 Jahren mit dem Thema Tod eigentlich bisher überhaupt nicht konfrontiert gewesen, dass man denen ganz klipp und klar sagt, Leute, denkt dran, ihr macht den Führerschein, ihr übernehmt Verantwortung. Ihr übernehmt nicht nur Verantwortung für euch und für eure Angehörigen, sondern guckt mal, was passiert, wenn so ein junger Mensch wieder mal im Übermut sich um eine Eiche wickelt. Mhm. Dann hat der Fußballfreunde, der hat eine Clique, der hat Bekannte. Das sind alles Menschen, die unter so einem Tod leiden, was ihr den Menschen damit antut. Denkt da mal drüber nach. Mhm. Und dann fangen die an, drüber nachzudenken und sehen auch, wie fragil eigentlich dieses Leben ist, wie schnell dieses Leben zu Ende sein kann.
Alexander Krützfeld, also der Journalist, der euch begleitet hat, der hat, ich weiß gar nicht, irgendwas geschrieben oder irgendwo gesagt hat, auf jeden Fall meint er, man sollte sich einmal irgendwie hinsetzen, sich mit dem Tod mal ausführlich auseinandersetzen, das vielleicht auch runterschreiben, was einem da so im Kopf dann drin vorkommt, auch vielleicht was mit dem eigenen Tod zu tun hat oder wie man sich das vorstellt oder vielleicht auch wünscht, uns dann zur Seite legen. Dann hat man mal ein paar Tage sich damit auseinandergesetzt und dann weiß man, man hat es getan und dann liegt es irgendwo und man kann nochmal reingucken, wenn man will. Aber man muss sich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen. Ist das eine Strategie, wo du sagen würdest, ja, ist vielleicht nicht schlecht?
Ja, ja. Weil man darf natürlich bei dem Thema Tod nie das Leben vergessen. Mhm. Und Leben ist wichtig.
Was nimmst du mit von den Sterbenden, die du begleitet hast? Hast du von denen auch was über das Leben gelernt, wo du jetzt gerade schon das Leben einmal unterstrichen hast?
Ja. Was mir immer wieder positiv auffällt, ist, dass viele Menschen, die nicht so häufig mit dem Tod zu tun haben, bei dem Thema Tod ziemlich verkrampfen. Mhm. Und die sind dann immer völlig überrascht, dass wenn sie dann mit solchen sterbenden Menschen zu tun bekommen, sich plötzlich wundern, wie aufgeschlossen die sind, wie sie mit ihrem eigenen Schicksal im Grunde genommen abgeschlossen haben und wie sie sogar noch ihr Umfeld versuchen aufzumuntern. Mhm. Diese Menschen haben eine Krankheit, die sie zum Teil arg quält. Sie haben einen Zustand, den sie selber nicht mehr als lebenswert betrachten. Sie wissen, dass sie sterben müssen. Sie haben diesen Tod für sich akzeptiert und angenommen und können damit gegenüber den Leuten, die weiterleben müssen, dann auch noch wieder etwas ausstrahlen, was sehr positiv ist.
Das heißt, es ist im Zweifel möglicherweise für die Menschen, die sterben müssen, einfacher, das zu akzeptieren? Oder weil sie müssen es akzeptieren? Sie haben keine Wahl als genau. Für die Angehörigen?
Sie müssen es letztendlich akzeptieren und es machen dann die meisten Menschen auch, weil sie wissen, sie haben keine andere Möglichkeit. Es gibt natürlich immer wieder mal eine Ausnahme, wo Menschen sagen, verdammte Axt, warum muss ich das sein? Warum nicht mein Nachbar? Den kann ich sowieso nicht leiden. Der hat immer um halb zwei Rasen gemäht. Der hätte es doch viel eher verdient. Das gibt es, klar. Aber es ist Gott sei Dank die Minderheit.
Mhm. So, jetzt haben wir so ein bisschen von dir und dem Projekt und eurem Verein erzählt. Du hast gesagt, das ist wichtig. Wichtig ist auch, dass das Buch, was über euch geschrieben wurde, tatsächlich ziemlich weit vorne ist in den Verkaufsrängen. Also es wird sehr nachgefragt, das Thema. Freut dich das eigentlich, dass sich Menschen da jetzt zu Hause hinsetzen und sich mit dem, was ihr da tut, beschäftigen?
Ja, es freut mich deswegen, weil wir machen es, weil wir es lernen mussten, wie es ist, mit dem Tod umzugehen, was danach kommt, dass man wieder leben muss, dass das Leben weitergeht. Und ich denke mal, wir können durch dieses Buch den Menschen den Weg zeigen, den man gehen sollte, bevor es zu so einer Situation kommt und ihm vielleicht damit auch so ein bisschen, Lebensberatung ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber so ein bisschen was an die Hand zu geben, damit sie wissen, sie sind damit mit dieser Geschichte nicht alleine, denn wir haben gerade bei den Krebstoten ja Wahnsinnszahlen und hinter jedem einzelnen Toten steht eine ganze Familie.
Mhm. Dann hat sich wahrscheinlich auch gefreut, dass Till Lindemann, der Sänger von Rammstein, sich mit dem Buch über euch hat ablichten lassen, auf Instagram das gepostet hat, jetzt auch schon. Und so ein bisschen Medienhype ist entstanden gerade, ne?
Ja, dieser Medienhype ist ja dadurch entstanden, dass es eine dpa-Meldung gegeben hat.
Von der Deutschen Presseagentur.
Von der Deutschen Presseagentur, genau. Wo ja zwei Fotos mittlerweile aufgetaucht sind, die natürlich die Spekulationen ins Kraut haben schießen lassen. Warum liest er jetzt dieses Buch? Warum diese düsteren Fotos dazu und so weiter und so fort? Aber das ist eine Sache, die Till dann doch der Öffentlichkeit selber mitteilen soll, wenn er es für richtig hält, dass es etwas Wissenswertes gibt, was die Leute wissen sollten. Ich finde es positiv, dass er sich mit diesem Thema auch in der Form beschäftigt, dass man da eben über das, was einen vielleicht selbst zurzeit bedrückt, hinausguckt und sich mit so einem Buch befasst.
Und euch bringt es Aufmerksamkeit und das nicht nur für euch und euer Projekt, sondern auch dafür, dass es solche Projekte gibt oder geben könnte, weil dir ist durchaus auch ein Anliegen, dass es möglicherweise in anderen Regionen auch Nachahmer gibt und die Ähnliches machen, weil da ist noch Bedarf, ne?
Definitiv. Also ich habe mal die Losung ausgegeben in einer Jahreshauptversammlung und gesagt, wisst ihr, ich bin erst dann zufrieden, wenn in jedem Landkreis mindestens ein solches Fahrzeug steht, ob Sternfahrten heißt, ob es Wünschewagen heißt, ob es letzte Wunscherfüllung heißt, wie auch immer, spielt doch gar keine Rolle. Wichtig ist, dass dort ein Fahrzeug steht mit einem Team, das diesen Menschen, die diesen Wunsch erfüllt haben möchten, dass man denen den Wunsch erfüllen kann. Dann ist das Projekt so weit, dass man sagen kann, jetzt haben wir es geschafft. Aber bis dahin ist mit Sicherheit noch ein ganz, ganz langer weiter Weg.
Hat dich diese ganze Geschichte jetzt, weil sie mit dem Tod deiner Frau nun mal angefangen hat, irgendwie in irgendeiner Weise versöhnen können mit dem, was nicht funktioniert hat, nämlich der letzte Wunsch, oder generell mit dem Tod, oder hat es einen positiveren Blick auf das geben können, oder ist der Tod nun mal einfach von so einem nahen und wertvollen Menschen im Leben schwer, auch nach Jahren positiv zu betrachten?
Ja, ich denke, den kann man nicht positiv betrachten, aber man kann ihn akzeptieren. Man hat keine Chance, aber wir haben dem Tod ein Schnippchen geschlagen. Wir haben gezeigt, dass dieser Tod in diesem Fall nicht umsonst gewesen sein darf und umsonst gewesen ist. Wir haben aus diesem Tod heraus etwas entwickelt, womit wir vielen anderen Menschen helfen können.
Vielleicht noch zum Schluss die Geschichte mit dem Vater, der seine Tochter noch zum Altar führen wollte. Magst du die noch erzählen?
Ja, wir hatten, das ist noch gar nicht so lange her, den Wunsch an uns herangetragen bekommen, dass ein Vater, der an einem Hirntumor leidet, das Problem bekommen hat, dass er während der Chemotherapie, die vor der geplanten Hochzeit seiner Tochter stattfand, auch noch erblindet ist und damit für ihn überhaupt gar keine Chance mehr bestand, in seinem Gesundheitszustand als Blinder irgendwie seinen Wunsch umsetzen zu können. Und sein letzter Wunsch war, ich möchte meine Tochter vor den Traualtar bringen und möchte ihn an ihren Mann übergeben. Davon haben wir Kenntnis bekommen, wir haben uns dann hingesetzt, wir haben das arrangiert, da wir die entsprechenden Möglichkeiten haben, und haben dann dafür gesorgt, dass dieser Mann aus dem Hospiz geholt werden konnte an diesem Tag der Hochzeit. Wir haben ihn mit unserem Rollstuhl, die Tochter Hand in Hand, vor diesen Altar bringen können und er konnte seinen Wunsch tatsächlich umsetzen. Und das war für ihn das Größte, was er in dieser Endphase des Lebens überhaupt noch erleben durfte.
Da kann ich eigentlich nur sagen, toll, dass es euch gibt. Toll, dass er diese Arbeit macht. Toll, dass du die Idee hattest. Und ja, vielleicht darauf hoffen, dass das möglichst viele andere Menschen auch machen und euch auch unterstützen. Frank Wenzlow war das hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag. Vielen lieben Dank für das sehr offene und auch ehrliche Gespräch und einen schönen Sonntag dir.
Ja, das wünsche ich dir auch und vielen Dank für euer Interesse.
Sehr, sehr gerne. Und wenn ihr noch mehr Interesse am Thema habt, dann könnt ihr euch das Buch Letzte Wünsche mal anschauen von Alexander Kurzfeld. Der hat den Frank nämlich begleitet, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und da findet ihr noch mehr Unterhaltsames und auch ein bisschen Nachdenkliches zum Thema Tod. Aber vielleicht seht ihr, dass der Tod nicht nur diese fiese, traurige Seite hat. Frank, alles Gute. Tschüss.
Ja, tschüss.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 8 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.